Hi, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten.
Hast du die Nummer angerufen?
Ja, letzte Woche hat Christian ein paar geheimnisvolle Anrufe bekommen und ich habe versprochen zurückzurufen und habe ich gemacht.
Und?
Habe ich gemacht. Löse ich gleich auf, was bei rauskam, wer sich gemeldet hat oder ob sich jemand gemeldet hat. Spoiler, nein. Aber die Auflösung gleich in der Folge.
Okay.
Ansonsten die große Wissensfolge heute. Ich habe zwei Rubriken mitgebracht, die wir lange nicht mehr hatten.
Okay.
Heute habe ich gelernt das und Fragen, die wir bei mir rankommen könnten.
Mhm.
Also geballtes Wissen heute in Folge 84.
Vielleicht, wenn du so wissenschaftlich unterwegs bist heute, kannst du mir beantworten. Ich hatte mal wieder einen Stromausfall.
Mhm.
Aber dieses Mal so ein Doppelstromausfall. Und es war der weirdeste Stromausfall aller Zeiten.
Ja, okay. Ich bin sehr gespannt. Das ist, glaube ich, Stromausfall Nummer 1000.
Ja.
Ich habe 16 Gags im Kopf gehabt. Oh, das nimmt mal blinzeln, Christian. Glaube ich, alle schon verschossen.
Alle Stromausfall-Gags sind durch. Ich will wirklich wissen, was da los war.
Ja, das und vieles mehr. Folge 84 von Gefühlte Fakten.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen.
Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit wieder rufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos wieder rufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung.
Also du hast die Nummer zurückgerufen
und
es ist niemand hingegangen.
Ich habe angerufen. Ich habe einmal mit meiner eigenen Nummer anonymisiert angerufen, weil ich dachte nicht, dass das irgendein Scam ist. Und dann bin ich in irgendeiner Liste, wo ich dann so Prank-Anrufe kriege oder so Werbeanrufe.
Das ist so eine Nummer aus einem ganz kleinen Ort in Bayern, aus Burglengenfeld.
Ja, es ist beim ersten Mal niemand rangegangen. Das dachte ich mir dann beim zweiten Mal auch, ach komm, scheiß drauf.
Ja.
Einfach mit offener Nummer angerufen. Wieder niemand rangegangen. Und es kam die Mailbox und ich dachte kurz, oh, vielleicht spricht da jemand seine Mailbox ein. Und dann heißt es, hallo, hier ist, keine Ahnung, der Freund, der mit Christian Huber damals in der Grundschule war. Und dann wissen wir, wer es war. Aber nee, die Mailbox ist einfach nur besprochen mit, hallo, hier ist die Mailbox von 017, bla bla bla. Also keinerlei Hinweise.
Ich will jetzt, also, ich bin kurz davor, wenn die Nummer mich das nächste Mal anruft, dran zu gehen.
Das wäre das Einfachste für alle.
Für alle Menschen, die anruft.
Ja, wirklich.
Das ist wahnsinnig einfach. Ja gut, bleibt spannend.
Bleibt spannend, dann nächste Woche hoffentlich die Auflösung. Dann wirklich, wer da die ganze Zeit Christian anruft.
Ich wollte mit dir über ein Thema reden. Und zwar, Stromausfall ist ein Thema für mich. Ich habe ja mal erzählt, dass hier hatten wir mal so einen kompletten Stromausfall in dem ganzen Wohnblock hier. Und jetzt hatte ich schon wieder einen Stromausfall. Und zwar zweimal hintereinander. Und man merkt ja immer, wenn man geschlafen hat, und es war nachts Stromausfall, dann merkt man das ja immer, weil die Uhren blinken oder die Digitaluhren halt zurückgesetzt sind oder also nicht mehr richtig funktionieren. So. Vor ein paar Tagen wache ich morgens auf und mein Wecker, also meine Digitaluhr, blinkt und zeigt so an, es ist 3.51 Uhr auf meiner Digitaluhr.
Das klingt wie die lämste Ausrede, warum du zu spät gekommen bist aller Zeiten. Wenn du so, nee, also folgendes. Aber, wenn Stromausfälle sind und ich wach auf und der Wecker.
Aber das ist auch der Grund, warum Kevin zum Beispiel allein zu Hause geblieben ist.
Das war der Grund.
Das sind die Wecker ausgefallen.
Mir klingt auch wie eine richtig große Ausrede von der Mutter, die erklären muss, nein, ich liebe all meine Kinder, aber sie verstehen nicht, der Wecker ist ausgefallen. Deswegen habe ich nicht bemerkt, bis wir beim Flughafen waren.
Auf jeden Fall dachte ich mir halt dann so, ja, okay, es ist offensichtlich hell, es ist nicht 3.51 Uhr, war halt nachts Stromausfall. Ich stelle meinen Wecker wieder, meine Uhr wieder und gehe so durchs Haus und durch die Wohnung und sehe, keine andere Uhr hat das. Also nur bei meiner Uhr ist die Zeit zurückgesprungen und die Zeit stehen geblieben. Und im Bad, da haben wir nämlich das gleiche Modell, das gleiche Weckermodell. Also ich habe die gleiche Uhr im Bad wie bei mir im Schlafzimmer. Und nachts war ein Stromausfall und nur diese beiden Uhren waren davon betroffen. Da dachte ich mir, weirder Zufall. Stell beide Uhren wieder, leg mich hin, abends, geh ins Bett, stehe am nächsten Tag auf, die gleiche nochmal passiert.
Aber auch nur die beiden Uhren?
Nur die beiden Uhren.
Aber bist du ja dann sicher, dass es wirklich ein Stromausfall war?
Ja, aber was soll denn, die hängen nicht zusammen an einer Steckdose.
Ja, aber guck mal, das sind beides dieselben Art von Uhren. Das heißt, sie sind wahrscheinlich auch in derselben Gewerkschaft organisiert. Und vielleicht ist da ja einfach ein Streik gerade, dass irgendwie die ganzen Seiko-Uhren sich zusammengeschlossen haben und sagen, es ist höchste Zeit, und wir wissen es, wenn es einer weiß, dann wir, es ist höchste Zeit für eine Gehaltserhöhung für die Uhren oder so.
Es ist kurz vor 12, es schlägt 13.
Ja, genau. Die laufen dann halt so jeden Montag mit so Bannern durch die Innenstadt und fordern mehr Gehalt.
Mhm.
Ich meine, wie viel zahlst du deinen Uhren aktuell?
Genug. Also genug, dass nicht die beiden einfach ausfallen. Also, aber du hast auch keine Erklärung dafür, ne? Es war nichts anderes betroffen. Die Uhr am Herd war noch ganz normal. Wir haben noch so eine Digitaluhr in der Küche.
Ich glaube, es ist kein Stromausfall. Hä? Es hat was mit diesen Uhren zu tun.
Aber wie soll denn das funktionieren, nur weil es das gleiche Modell ist?
Ja, aber die Uhren, das sind ja so Funkuhren, oder nicht? Oder was ist das für eine Uhr?
Ich weiß nicht, wie Uhren funktionieren.
Ja, wenn das so richtige Funkuhren sind, dann heißt das ja, dass sie irgend so einen Satelliten anpiepen oder so.
Das sind Funkuhren. Das sind ganz billige 10 Euro Digitaluhren.
Das ist einfach so ein Glas und dann stellt man das um und dann rieselt der Sand durch.
Nee, das ist so ein Stift nach oben aufgestellt und je nachdem, wie die Sonne steht. Das sind ganz billige Digitaluhren. Und nur die beiden, also ich muss es nochmal, die hängen nicht an der gleichen Steckdose, die sind nicht mal im gleichen Raum.
Ja, aber es ist dasselbe Modell, deswegen denke ich, die werden auf dieselbe Art und Weise ihre Zeit beziehen. Die werden ja irgendwie, keine Ahnung, beide irgendwie bei einem Server immer nachfragen, wie viel Uhr ist gerade, damit die es wissen.
Wie so Kinder, mit denen man in Urlaub fährt. Sind wir bald da.
Ich habe Hunger, mir ist kalt, mir ist warm und ich muss auf Klo. Und dieser Server ist dann irgendwie down, keine Ahnung. Und dann
so funktioniert, glaube ich, nicht. Das sind keine Funkuhren. Die zählen einfach die Zeit, weil die am Strom hängen. Der Wissenschaftspodcast. Meine Theorie ist, dass wir, was die Spannung in der Wohnung angeht, Schwankungen haben.
Ja, das sagt deine Freundin auch sehr häufig. Christian, hier sind einige Spannungen in der Wohnung.
Und ich glaube, dass vielleicht diese Uhren, dieses Modell Uhr, braucht eine spezielle Spannung. Und dann ist die Spannung ein bisschen abgefallen und nur die beiden Uhren sind betroffen.
Ich habe noch eine andere Theorie. Ich glaube, es ist eine Identitätskrise. Es ist eine klassische Identitätskrise. Wir haben 2021. Wann hast du das letzte Mal irgendwas nach der Uhrzeit gerichtet? Du bist also, du bist im Pyjama gerade hier.
Aber ich, wenn ich mit dir ausmache, Mittwoch 18 Uhr nehmen wir auf.
Ja, es gab da diesen ganz eigenartigen Stromausfall, Christian. Und normalerweise werde ich vom Wecker und dann war der Wecker halt weg. Aber auch nur dieser Wecker plötzlich.
Aber warum ist es zweimal hintereinander? Das kannst du mir auch nicht erklären.
Das wäre dann wahrscheinlich derselbe Fehler einfach. Also ich glaube wirklich, ist es irgendwie so ein...
Ich glaube langsam, ich bin verflucht.
Aber das ist aber ein sehr schwacher Fluch, dass dann irgendjemand bei einen Fluch bei Wish bestellt hat irgendwie. Und normalerweise, wenn man verflucht wird, wird man ja irgendwie, keine Ahnung, verwandelt in ein Tier oder man kann nie wieder Glück empfinden oder lachen. Und bei dir ist es halt, ja, dann sein Wecker geht ab und
an. Ja, nicht nur das, mehr. Ich habe hier die Wasserflecken an der Decke, von denen ich nicht weiß, wo die herkommen.
Ganz im Ernst, der Mensch, der dich hat verfluchen lassen, klopfte aber sehr wütend an dem Zauberer an der Tür und will sein Geld zurück. Ich hab gesagt, sie sollen ihn verfluchen. Ja, habe ich doch gemacht. Ja, was genau haben sie denn gemacht? Ist irgendwie keine und keine Kinder mehr kriegen, kann nicht mehr sehen. Nee, der hat so leichte Sachen im Alltag, wo er nicht genau weiß, warum.
Und dann haut der Zaubererhaus so die Tür zu und sagt so, der soll mal warten, bis er im Lotto gewinnt.
Nur 5 €. Das wird's ihm zeigen. Er wird sein Leben verfluchen.
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, es hat mit der Spannung zu tun.
Apropos Lottogewinn. Ich habe ein Video, das ich gesehen habe, über einen chinesischen Bankraub, der mich sehr gefesselt hat. Das war 2006 oder 2007, ist gar nicht so lange her. Mhm. Und da hat ein Mensch, der in einer Bank gearbeitet hat, sich gedacht, ich habe einen wahnsinnig guten Plan. Mhm. Ich klaue irgendwie so 20.000.
Aus der Bank?
Aus der Bank. Und kauf mir davon dann Lotto-Tickets.
Okay.
Ich investiere die gesamten 20.000 Lotto-Tickets, gewinne dann im Lotto und mit dem Geld, das ich gewinne, packe ich die 20.000 zurück und dann merkt das ja niemand. Mhm. Also er war angestellt in der Bank, hatte Zugang zu diesem Tresor und es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. Er hat die 20.000 dann geklaut, hat dann wirklich sehr viele Lotto-Tickets gekauft und dann tatsächlich im Lotto gewonnen, von dem Gewinn das geklaute Geld wieder zurückgegeben, bevor es jemand merkt und hatte dann irgendwie so 15.000 plus gemacht. Und war mega cool. Ist dann leider aufgefallen, weil nach 4 Monaten dachte er sich, das mache ich normal.
Ja.
Aber nicht mit 20.000, sondern mit 20 Millionen.
What?
Und dann hat er aber nicht mehr im Lotto gewonnen. Und dann fehlten 20 Millionen.
Der hat 20 Millionen dann erst von dieser Bank geklaut und haben sich dafür dann nochmal Lotto-Tickets gekauft.
Und ist also das Erste, was auffiel, ist, dass in der Region herum die Lottoverkäufe rapide hochgegangen sind und die ganzen Lotto-Ticket-Verkäufer wurden reich. Aber er hat nicht mehr gewonnen. Also er hat dann kein Glück mehr gehabt und dann ist halt aufgefallen, dass das Geld fehlt.
Ja, aber ich traue ja China zu, dass die registrieren, wer Lotto-Tickets kauft. Und wenn dann so ein Typ plötzlich 20.000 Lotto-Tickets hat?
Ja, ich glaube, da ist es sogar eher andersrum, dass die noch sehr viele so auf dem Land irgendwie, keine Ahnung, so Dörfern, so Selfmade-Stände haben, wo so Leute einfach Lotto-Tickets verkaufen, die das so ein bisschen inoffiziell machen. Ich glaube, da hat er sich bedient, dass es eben nicht aufgefallen ist. Es ist nur aufgefallen, dass dann halt diese Menschen plötzlich Goldketten tragen konnten, weil so jemand alle Lotto-Tickets gekauft hat. Es waren auch nicht 20 Millionen, aber es war ein Millionenbetrag dann das zweite Mal, wo es nicht geklappt hat. Eigentlich ein genialer Plan. Weil das denke ich mir auch oft, es ist sehr unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen. Aber ich meine, wenn man wirklich 1 Milliarde Lotto-Tickets kauft und die Chance ist 1 zu 1 Milliarde, dann ist es ja 100% sicher, dass man gewinnt.
Kennst du jemanden, der schon mal im Lotto gewonnen hat? Oder kennst du jemanden, der bei diesen, kennst du diese McDonald's-Rubbelspiele und diese McDonald's-Monopoly?
Habe ich nie verstanden, wie man da Monopoly spielt. Muss man Straßen sammeln? Was war das?
Ich glaube, man muss irgendwie was, man muss es sammeln, bis man, glaube ich, das komplette Monopoly-Feld hat oder so. Und es gibt auch so Sofortgewinne. Kennst du jemanden, der da schon mal was Großes gewonnen hat?
Nee.
Ich auch nicht.
Achso, okay, ich dachte, jetzt kommt eine geile Story.
Keine geile Story. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Verschwörung, an die ich glaube.
Dass man da
nicht gewinnen kann.
Ja, ich kenne auch niemanden, der mal so einen Burger kreiert hat. Es gibt auch teilweise immer diese...
ich schon. Hä? Und zwar Rockstar, der auch Podcaster und früher Musiker und einfach Nerd Rockstar. Die
das
haben,
Nerd war gemein?
Nee, der definiert sich darüber.
Achso, okay. Das war jetzt einfach so, ja, der ist Autor, der ist Podcaster und ein fucking Nerd.
Nee, das ist seine Definition. Und der hat damals, ich glaube, zusammen mit dem Rapper A zum J, ich will nichts Falsches erzählen, haben die einen Burger kreiert und den gab's zu kaufen. Und aber der war mittelmäßig.
In der Kollabo oder war das wirklich bei diesem komischen Jeder darf mal?
Das war bei diesem Jeder darf mal und dann konnte gevotet werden, welcher Burger es in den Verkauf schafft und deren Burger hat es geschafft.
Wobei, da fällt mir gerade ein, das kann ich toppen.
Okay.
Christian, das kann ich toppen. Und ich kann nicht fassen, dass ich dir das noch nicht erzählt habe. Aber
du warst mal in Asien.
Ich war mal ein Burger. Im Studium hatte ich einen Studienkollegen, der einfach mal irgendwann so gedroppt hat, dass sein, ich glaube, Onkel oder Großonkel, aber ein Verwandter von ihm auf jeden Fall, Soßenentwickler ist. Mhm. Und ich fand das Saucier. Ich fand das so lustig, dass er Saucier ist, weil es so ein eigenartiger Beruf ist. Und dann hat er aber einfach gedroppt, so, es gibt gar nicht so viele Sauciere. Und der Onkel zum Beispiel, der hat dann halt eben auch an so bekannten Soßen mitgemacht und dachte, ja, bekannte Soßen. Ich meinte, ja, zum Beispiel die Big Tasty Soße. Ja, Moment, was? Die kenne ich ja wirklich. Da hat einfach der Onkel von einem Studienkollegen von mir hat einfach die Big Tasty Soße erfunden.
Ja, aber das, also ich, das glaube ich, hast du mir wirklich noch nie erzählt. Aber das ist doch was, was man einfach erzählt, um anzugeben. Oder mein Onkel hat die Big Tasty Soße erfunden.
Dachte ich auch, aber es ist so spezifisch. Ja. Aus allen Sachen, die er sich hätte ausdenken können, vor allem es war der Typ, der es erzählt hat, professionell Pokerspieler. Also ich glaube, der hatte wesentlich geilere, geilere Storys. Wesentlich geilere Storys.
Und dein Freund.
Ja, der kann sein, dass er mich einfach nach Strich und Faden angelogen hat, aber in der Version...
Aber der existiert, der Mensch.
Der existiert, der Mensch. Ich habe mit ihm studiert und teilweise steht, er war lange weg und dann war er wieder da und dann war halt mal in einem Turnier in Monaco. Hatte auch Fotos, also dann auf Facebook konnte man das sehen. Also es gab, entweder war es ein krasser Betrüger oder aber er war einfach ein Pokerspieler.
Und sein Onkel hat die Big Tasty Soße.
Ja, davon. Was ich so absurd finde, weil ist es so, die Welt ist so eigenartig, der Sauciere.
Das ist ein geiler Job.
Ja, aber ist dann zum Beispiel der Typ, der den Ketchup erfunden hat, ist dann so der Steve Jobs der Welt oder der Typ, der die Mayonnaise erfunden hat. Das sind so Ikonen und nach denen strebt man und dann haben die so eine eigene Zeitung, in der dann so Soßen-News ausgetauscht werden oder es ist so spezifisch.
Ja, aber so bei Ketchup gibt's ja schon Unterschiede, oder? Oder nimmst du einfach...
Ich bin da völlig schmerzfrei. Also es schmeckt einfach nach zerquetschte Tomaten mit Zucker. Das ist übrigens mein großer Traum, ist irgendwann mal sehr viel Geld haben und dann in so ein mega schickes Nobelrestaurant zu gehen, wo viele Leute sehr viel auf sich halten, wo Essen so zelebriert wird. Mich dann da an so einen richtig teuren Tisch zu setzen, das teuerste Steak überhaupt zu bestellen und während der Kellner noch da ist, zu sagen, da fehlt aber was. Dann so eine von diesen eingeschweißten McDonald's-Ketchup-Packungen rauszuholen, aufzubeißen und dann über dieses teure Steak diesen ekelhaften McDonald's-Ketchup zu kippen.
Ja, aber Soßen erfinden ist schon so ein Traumjob. Oder ist es so ein bisschen wie Parfüms finden? Also du mischt einfach Kram zusammen und guckst, ob es schmeckt. Und wenn es schmeckt, wird eine Soße draus.
Ich finde halt so geil, dass sie wahrscheinlich alles über jede Soße wissen. Also wenn du dann irgendwie beim Grillen sitzt und dann irgendwie, keine Ahnung, Ketchup mit Mayo mischt ganz normal und dann sitzt neben der Saucier, der sich so mega... Ah, das Verhältnis, da hätte ich eher ein 3-7er-Verhältnis mit einem Hauch von Senf noch dazu gepackt. Weißt du, dass sie sich so sehr in diesem Game auskennen, das ist, glaube ich, mega geil. Und auch verschiedene Soßen dann so erschmecken können. Ah, na, die Note, ein bisschen viel Zucker.
Das ist ja wirklich ein Traumjob. Ich habe mal einen Bericht gesehen, ich habe mir tatsächlich den ganzen Bericht angeguckt, über das Gegenteil von diesem Traumjob, den schlimmsten Job, den es gibt. Und zwar habe ich mal einen Bericht geguckt über Mundgeruchforscher.
Oh nein!
Das war...
Oh nee!
Das
Och
war
nee.
So furchtbar! Die mussten... Da kamen Leute zu denen in diese Praxis oder in dieses Labor und dann mussten die denen so am Mund riechen.
Nein! Auch die Arm.
Und mussten das dann analysieren und gucken, was da die Mittel dagegen sind.
Aber sind das dann auch so richtige Sommiers, also die sich so wirklich was drauf einbilden und dann so richtig schön im mit Abgang. Der Nase wirklich in die Mundhöhle rein?
Die
und
waren
so,
mit der Nase sehr nah dran.
Ja, im Abgang rotzig, leichte Note von Schleim, zwei Wochen nicht mehr Zähne geputzt. Ja, ein klassischer 47-jähriger Gauland. Ja, das klingt scheiße.
Ja, da habe ich auch gesehen, dass man so Gerüche konservieren kann. Also die hatten dann so Probanden da, die mussten dann in so Gläser atmen und dann haben die das versiegelt und haben dann da später die Gläser aufgemacht und wieder an den Gläsern gerochen. Und je nachdem, wie sich der Geruch verändert hat, haben die dann auch wieder sowas auf diese Klemmbretter geschrieben.
Aber worauf läuft das dann hinaus?
Weiß ich nicht.
Okay, wir haben alle Mundgerüche klassifiziert und können genau sagen, wer wie riecht.
Mundgeruchmuseum ausgestellt.
Ja. Und jetzt? Ja,
Weiß ich auch nicht.
Das ist nicht schlecht. Bei den Saucieren ist es, glaube ich, übrigens ein großes Fauxpas, wenn man die sehr gute, leckere, teure Soße mit einem billigen Steak isst, wahrscheinlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist aber auch, also weil die Soße testen, es hängt ja sehr davon ab, worauf man die Soße isst.
Ja, und vor allem, Geschmäcker sind doch auch völlig verschieden. Es kann auch sein, dass ich eine Soße zusammenmische, die ich halt mega geil finde, und aber halt die komplett restliche Menschheit furchtbar. Entscheide ich das dann allein?
Ja, oder ist es dann eher so ein, dass es gar nicht darum geht, ist es lecker oder nicht lecker, sondern präzise zum Beispiel für Menschen wie Christian, da wird dann halt geforscht, mhm. Christians mögen gern Bier, mögen gern Wurst, mögen gern Gags. Mhm. Okay, für diese Demografie
lustige Biersoße.
Die lustige Biersoße herstellen.
Würde ich probieren wahrscheinlich.
Würde ich auch probieren.
Ja, aber sind wir uns einig, dass Mundgeruchforscher ist der schlimmste Job der Welt?
Ja, und an alle Mundgeruchforscher, wir sehen euch, wir respektieren euch. Big euer up. Beitrag für diese Gesellschaft, euer Opfer, das ihr erbringt, im Namen der Forschung, wird nicht unbeachtet bleiben. Großen Respekt.
Das hat aber nicht so gewirkt, als wären die unglücklich in ihrem Job. Also da habe ich wirklich schon Leute im Bus morgens zum Büro gesehen, die wesentlich traurig geguckt haben als dieser Mundforscher, diese Mundgeruchforscherin. Die haben, also irgendwie, teilweise sahen die aus, als hätten die ihre Bestimmung gefunden.
Hey, ja, für jeden Topf einen Deckel. Weißt du, wir sind als Kind aufgewachsen und Lehrerin meinte dann auch immer die ganze Zeit, oder Lehrer, ja, was willst du eigentlich später mal machen? Kannst ja kein Mundgeruchforscher werden.
Aber ja? Wenn du irgendwo auf die Idee kommst, Mundgeruchforscher zu werden, dann in der Schule. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir gab es Lehrerinnen und Lehrer, die aber sowas von Kaffee, Zigaretten, Schnaps.
Das war ein großer Mindfuck in meinem Leben, als ich irgendwann mal Zigaretten und Kaffee richtig gerochen habe und dachte, ah, das war das, weil ich das zuerst als Grundschüler als der Geruch von Frau XY kannte. Weißt du, wo dann quasi rückwärts wirkend klar wurde, ach, danach hat die gerochen. Ich dachte, das ist einfach ihr Eigengeruch.
Wollen wir eine Rubrik machen?
Da also sehr noch. Gerne. Ich habe zwei mitgebracht. Such dir eine aus. Ach, lass einfach, wir machen ja eh beide. Fang einfach an zu klopfen, ich mache spontan. Heute habe ich gelernt, dass...
Jetzt bin ich gespannt, was du heute gelernt hast.
Heute habe ich gelernt, dass die ganzen Bilder auf den Euro-Banknoten, die Brücken, die existieren gar nicht. Das sind einfach Sachen, die haben die Leute sich ausgedacht, die diese Noten gemacht haben, um halt niemandem auf die Füße zu treten.
Ich wusste das.
Du wusstest das? Ja. Ich fand das so mindblowing, weil ich da nie drauf geachtet habe. Das sind so architektonische einfach Abbildungen von Brücken und so teilweise so aus der Gotik und so verschiedene Stile, europäisch, dachte cool. Einfach random ausgedacht. Da gab es einen Wettbewerb, da hieß es so, liebe Länder, schickt mal was ein, weil wir wollen, das ist ja Europanote, wir wollen jetzt nicht irgendwie dann da ein deutsches Ding drauf haben und dann denken alle, hä, warum ist auf meiner Euronote ausgerechnet was Deutsches drauf?
Wie ist es denn auf den Münzen?
Da sind, glaube ich, dann, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich habe keine Münzen.
Aber dann vielleicht was du dann heute lernst, nämlich die Brücken gibt's doch. Die hat nämlich dann irgendwann in den Niederlanden irgendein Künstler gesagt, hey, Moment mal, nur weil es die vorher nicht gab, wir können die jetzt einfach bauen und dann sind das alles holländische Brücken, wäre doch mega. Und dann hat die EU gesagt, ja, das können wir jetzt ehrlich gesagt nicht verhindern. Und dann hat einfach irgendjemand in Rotterdam hat einfach alle Brücken auf den Euronoten nachgebaut. Jetzt sind das alles holländische Brücken.
Oh, das ist mega clever.
Das ist sehr, sehr clever.
Ja.
Gut, das war jetzt, ich dachte, du bist wesentlich beeindruckter.
Nö.
Dann fangen wir an zu klopfen. Heute habe ich gelernt, dass...
Apropos Bargeld, du schreibst es für Tommy Schmidt.
Ja, ich schreibe jetzt alle Gags in gemischtes Hack. Ich habe sehr wenig zu tun.
Oh! Nein, das muss und ich, gefeuert.
Und gefeuert. Nee, das muss ich kurz machen, um zu beweisen, dass ich immer noch unparteiisch und spitz sein kann. Hm. Aber ich schreibe tatsächlich für unseren Podcast und Autorenkollegen Tommy Schmidt, der kriegt eine Show im ZDF, ZDF Neo und ich bin da als Autor dabei. Mhm. Und ich habe direkt erster Tag wieder, also ich habe so ein Talent dafür, sehr schnell einfach bei wichtigen Leuten zu verkacken.
Also beim ersten Tag Neo Magazin, haben wir schon mal erzählt, hat dein Gesicht geblutet.
Ja, ich hab diesen schlechten Eindruck, ich habe ich nochmal getoppt. Bei meinem ersten Tag bei der Produktionsfirma, die diese Show herstellt. Und zwar habe ich da rumgehangen in so einer Art Autorenraum, was wegen Corona ja aber auch nicht geht. Man darf maximal zu zweit sein mit Maske. Und da waren wir halt da zu zweit. Tommy hat da einfach rumgehangen, ich auch. Und wir haben uns Ideen an den Kopf geschmissen. Und aus irgendeinem Grund lag da ein Magazin, und zwar die Playboy. Und es werden ja für Autoren immer so Magazine bestellt und so, dass man da irgendwie sich durchstöbern kann und irgendjemand hat gedacht, oh ja, die bräuchten vielleicht auch den Playboy und hat das da platziert. Mhm. Ich habe es entdeckt, dachte, oh, okay. Was Geil. Ist das denn? Mama? was soll das denn jetzt? Hab da rumgestöbert und dann kam plötzlich also die Chefin, aber nicht die Chefin irgendwie der Show oder so, sondern der Firma.
Okay.
Und das ist wie, wenn ich bei Walt Disney arbeiten würde, wäre das in dem Moment Walt Disney. Kam rein, um mal zu gucken, was denn der Neue da macht. Und
da sitzt der Neue.
Ich sitz da, Beine hochgeschlagen, habe auch versucht, vor Tommy
halt Hose aus.
Vor Tommy halt irgendwie cool zu wirken und deswegen so mega lässig da in dem Stuhl gehangen.
Ja.
Mit dem Playboy in der Hand. Und blick ihr ins Gesicht, sie blickt mir ins Gesicht.
War sie auf dem Cover, ist meine Frage.
Bist du Tarkan? Nee, dann so voller Panik versucht, das Playboy-Magazin zu verstecken. Der Moment ist vorbei. Ich kann nicht, ist es nicht wie beim Computer, wo man den Tab noch rechtzeitig schließen kann. So, das Ding ist physisch in meiner Hand.
Ja.
Und beim Wegwerfen die Cola-Flasche rechts neben mir umgekippt. Komplett über den Tisch gelaufen.
Oh Gott. Aber du hattest eine Maske, auf der du hättest einfach lügen können, dass jemand anders
bist. Ich bin nicht Tarkan. Ich bin Benjamin.
Ich bin Tommy Schmidt.
Ja, also wirklich völlig verkackt. Oh. Völlig verkackt. Das war mir noch unangenehmer als aus dem Gesicht bluten, weil da hatte man wenigstens noch ein bisschen Mitleid mit mir. Da war es wirklich so einfach der Typ, der jetzt eingestellt wurde.
Aber konntest du es aufklären? Also bist du dann ihr hinterhergelaufen über den Gang und so, übrigens, das dem, oder wenn ihr dann,
ja, weiß ich nicht. Es hat sehr lange gedauert, dass ich wieder sagen konnte, weil Tommy so lange so laut gelacht hat, mit dem Finger auf mich gezeigt und da. Ah,
hat aber nichts mit dem Playboy zu tun.
Ja, genau, und dann ist die ganze Sache passiert. Ja, das war schlimm. Erste Eindrücke, sehr wichtig.
So eine Geschichte habe ich auch. Ich glaube sogar noch ein bisschen unangenehmer. Und zwar, als ich beim Radio gearbeitet habe, da hatten wir, mein Chef und ich hatten ja so ein Tonstudio, ein eigenes, in diesem Medienhaus, und wir haben ja für drei Radiostationen ja die Werbung produziert und diese Jingles und den ganzen Kram. Und hatten halt unseren eigenen abgeschotteten Arbeitsplatz. Und immer wenn Leute was wollten, also für ihren Sender was gebraucht haben, sind die zu uns gekommen. So, wir hatten sehr viel Freizeit dort und konnten halt machen, was wir wollten. Und dann haben wir halt diskutiert, er und ich, was eigentlich genau ist eine Penispumpe. Wir wussten beide nicht, was es genau ist, haben gegoogelt, hatten dann diesen Artikel offen über die Penispumpe und irgendwie auch, wo man sich sowas bestellen kann und so weiter. Hatten komplett vergessen, dass das offen ist. Und dann kommt die Chefin eines Senders rein und erzählt uns irgendwas und guckt so an uns vorbei, guckt so auf den Bildschirm, guckt uns wieder an und geht raus. Ohne es zu kommentieren.
Ja.
Ohne alles so.
Aber die Chefin des, also wirklich Senders, was schon krass ist. Weil, dass man überhaupt ein Chef von einem Sender sein kann, ist krass. Also wirklich weit oben.
Also es war, ja, also von einem von diesen drei Sendern war sie halt die Programmchefin.
Krass.
Und die denkt bis heute, dass einer von uns beiden, also entweder Daniel oder ich, uns eine Penispumpe
bestellt. No shame. Ich weiß nicht ganz genau, was das war nochmal. Ist das, um es größer zu machen oder ist das für Befriedigung?
Es ist, um es größer zu machen.
Ah, okay. Und nur mal so aus, wo kann man sich das so bestellen?
Da musst du die Chefin von diesem Sender fragen.
Aber
ich glaube, das hat sich bei dir eingebracht. Das war einer der schlimmsten Momente im Nachhinein, weil ich habe da erst 3-4 Wochen gearbeitet, noch nicht lang. Und das war einfach der Eindruck, den die dann.
Ich finde, als Chef oder Chefin hat man aber auch die Verantwortung, solche Momente dann irgendwie gut auflösen zu können. Also wenn die zum Beispiel da wäre und dann irgendwie sowas gesagt hätte, der 714er, das Modell finde ich auch ganz gut. Oder so einfach, um die Spannung zu lösen. Aber einfach zu gehen ist hart.
Das war wirklich schrecklich. Und ich denke da heute noch dran und schwitze. Und ich glaube, ich würde es einfach gerne aufklären. Das war wirklich wahnsinnig furchtbar. Mhm. Aber du kennst es doch, allein was man für Google-Suchverläufe hat.
Ja, als Kreativarbeiten, natürlich. Also ich habe wirklich schon sehr lange und sehr hart recherchiert mal. Ich weiß auch gar nicht mal, wie wir drauf gekommen sind, aber wie viel man für einzelne Körperteile kriegt zum Beispiel. Man weiß ja halt nie, wenn man irgendwelche Ideen verfolgt oder so, man weiß ja nie, wo man landet und wofür das vielleicht gut ist. Und das ist ja ein Kreativprozess. Deswegen ist es das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Frage, wie viel was eine Penispumpe ist, das will ich jetzt sofort begraben, weil es mir irgendwie unangenehm ist. Nein, natürlich muss man dann googeln und gucken und vielleicht kommt man darüber auf eine Idee.
Ja.
Vielleicht kommt aber auch im nächsten Moment die Chefin des Senders rein und guckt einen komisch an.
Auch, dass sie sich dann nicht fragt, warum wir das da zu zweit irgendwie bestellen. Und,
Aber schön, dass sie euch diese Art der Beziehung zutraut, dass ihr euch da über Penispumpen gemeinsam beratet, statt es irgendwie privat irgendwie zu bestellen.
Ich finde es immer noch im Nachhinein immer noch so furchtbar. Sie hat sich auch sofort... Sie hat es gesehen und sich sofort ihre Meinung gebildet. Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Ich glaube, sie hatte die Meinung schon und sie kam rein und dann wurde die bestätigt.
Ja, das kann auch sein. Naja.
Naja.
Tarkan, ich habe gerade ein ziemliches Luxusproblem und mich würde interessieren, ob dir das auch so passiert wäre. Und zwar Ich habe mir einen Sonnenschirm gekauft.
Wäre mir nicht passiert. Das wäre mir ganz eindeutig nicht passiert. Ich finde auch, du musst nicht weiterreden, ja, weil ich finde sehr gut, dass du mit Luxusproblemen angefangen hast. Weil in diesem Satz schon so viel Luxus steckt, ist es unfassbar. Ja. Ich habe ein Problem mit meinem Sonnenschirm. Impliziert, du hast einen Balkon oder einen Garten,
ja,
auf dem die Sonne knallt, der groß genug ist für einen Sonnenschirm.
Ja, es ist der zweite Sonnenschirm für meine Terrasse. Ich kann es eigentlich fast gar nicht erzählen. Ich fühle mich so schlecht. Ich hab eine große Terrasse. Und ich habe für diese Terrasse habe ich schon einen Sonnenschirm. Jetzt habe ich mir gedacht, weil ich gern ein Mensch bin, der Schatten hat, kaufe ich mir einen zweiten Sonnenschirm.
Es gibt ja so Comedians, die so sehr relatable Content machen, die dann so sagen, hey Leute, wisst ihr noch damals in der Schule, als an der Klassenspiegel rangesprochen wurde, du bist der Comedian, ey Leute, kennt ihr das, wenn die Einfahrt zur Villa so lang ist, dass man dafür, immer noch so lang laufen muss?
Dafür, ich habe eine große Terrasse, aber dafür eine verfluchte Wohnung.
Ja gut.
Also ich find, das gleicht sich wieder aus.
Auf beide Seiten hin, mega unrelatable. Naja, jedenfalls, zwei Wecker fallen ständig aus. Kennt ihr das? Nein, Christian, wir können nichts mit deinem Leben anfangen.
Niemand kennt das, Christian. Ja, also die Terrasse ist wirklich, das Beste an dieser fucking Wohnung ist, in der ständig alles kaputt ist, ist die Terrasse.
Nicht der Fake-Kamin, der nicht funktioniert. Doch, der Fake. Wo wohnst du?
Stimmt. Der Fake-Kamin. Das ist, glaube ich, in Folge 17, wo wir das erzählen.
Keine Ahnung.
Habe ich mal erzählt, weil ich ja gerade gesagt habe, es ist hier voll viel in der Wohnung kaputt, wie mal die in der Dusche, der dieses Duschventil kaputt gegangen ist, dieser Regulator.
Du hast erzählt, wie deinen Eltern das ist auch egal.
Weil hier ständig alles kaputt ist. Ich war unter der Dusche und dann ist dieser Hahn, mit dem man das Wasser regulieren kann, ist abgebrochen.
Komplett abgebrochen. Während
die Dusche gelaufen ist, ich komplett eingeseift war von oben bis unten und es war Freitagabend. Und dann dachte ich, jetzt läuft die Dusche weiter.
Komplett abgebrochen.
Komplett abgebrochen.
Wie in so einem schlechten Gag, irgendwie versteckte Kamera.
Ja. Okay. Und dann kam irgendwie abends der Installateur und so. Die Geschichte hat keine Pointe. Es ist nur einfach alles immer kaputt. Und das Beste ist halt die Terrasse. Und jetzt brauchte ich einen zweiten Sonnenschirm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich was im Internet bestelle. Ich bin Digital Native. Also mir macht im Internet mal mir keiner was vor. Wenn ich was kaufe, recherchiere ich und recherchiere ich und recherchiere ich. Machst du das auch?
Ja, aber ich habe angefangen, damit aufzuhören, weil mich das nicht weiterbringt, weil ich genau merke, wie sehr ich beeinflusst werde, obwohl ich ja die Kompetenz habe, wie du wahrscheinlich auch hast, bei Bewertungen sofort zu sehen, ja, das ist eine Fake-Bewertung. Da hat irgendein Bot da 6 Sterne gegeben und das ist dieselbe Bewertung auf allen 5 Plattformen oder halt eben diese 1-Sterne-Bewertung. Das war einfach ein komplettes Arschloch und das irgendwie die in 1 Stern gibt, weil es irgendwie zu spät ankam. Dafür kann das Produkt ja nichts. Das regt mich immer am meisten auf, wenn Leute dann schlechte Bewertungen abgeben. Ja. Wo es nicht um das Produkt geht, sondern ja, die Verpackung war hässlich, in der es kam. Ja, Alter, darum geht's nicht. Ja, und ich habe gemerkt, ich hasse Duschen, deswegen finde ich die Dusche schlecht. Darum geht es nicht. Aber ich lasse mich, und das ist das, warum ich damit aufgehört habe, ich lasse mich trotzdem beeinflussen, obwohl ich die Kompetenz besitze, zu reflektieren, wie wichtig ist diese Bewertung, lasse ich mich trotzdem beeinflussen. Aber
ist das was Psychologisches, dass man einfach, weil das halt offensichtlich gut gefunden wird und der zweite Gedanke erst ist, es ist fake. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, jetzt wenn ich einen Sonnenschirm kaufe, ich weiß, es gibt viele Fake-Bewertungen. Ich habe mein Modell Sonnenschirm, das ich haben wollte, gefunden und vergleiche auf verschiedenen Portalen. Also ich habe dann beim Baumarktportal geguckt, natürlich bei Amazon geguckt.
Sonnenschirmportal.
Auf sonnenschirm.de geguckt.
Reichemenschen.com.
Es war ein richtig günstiger Sonnenschirm. Der hat, glaube ich, jetzt 42 Euro oder so gekostet. Und ich dachte mir mal ein Schnäppchen. Und ich habe bestimmt auf 20 Portalen verglichen, ne?
Und auch wirklich, also du hast ja auch die Kompetenz zu sehen.
Durchgelesen.
Moment mal, der hat dir 1 Stern gegeben, aber der mag einfach Sonnenschirme an sich nicht. Und der hat 6 Sterne gegeben, aber der Typ heißt genauso wie die Marke.
Deswegen, also es waren auf jeden Fall auch Fake-Bewertungen dabei, aber ich war mir hundertprozentig sicher.
Du hast da qualitativ hochwertige Bewertungen
gefunden. Heute kommt dieser Sonnenschirm. Mhm. Was eine Scheiße. Was für ein Scheißdreck. Komplett aus Plastik. Du kannst die Höhe nicht verstellen. Du kannst ihn zwar knicken, aber dann kannst du ihn nicht wieder so schön zurückknicken. Das ist jetzt schon was kaputt. Es ist, der Sonnenschirm ist ein fucking Desaster.
Aber waren die Bewertungen dann einfach sehr gut gefaked oder waren die Leute einfach wesentlich genügsamer als
du? Ich glaube, es war einfach sehr gut gefaked. Wo ich mir dann denke, so wie viel Energie investiert diese Firma, die Bewertungen für diesen Sonnenschirm zu faken? Mach doch in der Zeit einfach einen guten Sonnenschirm.
Ja, das stimmt.
Das kostet ja auch Geld, sowas zu faken, stimmt. Oder? Da macht ja nicht irgendwie der Besitzer von dieser Sonnenschirmfirma, legt sich ja nicht 150.000 Fake-Accounts an.
Nee, ich glaube, also, oder vielleicht ist er einfach seine Berufung nicht gefunden. Er ist sehr schlecht in Sonnenschirmen und sehr gut in Bewertung faken. Vielleicht ist da auch seine Leidenschaft drin.
Ich bin sauer auf jeden Fall. Und ich kann ihn halt jetzt auch nicht zurückschicken, weil dieser Holm, also dieser Stiel, aus dem der gemacht ist, das ist so weiches Scheißplastik, dass der sofort verkratzt ist, als ich ihn in den Sonnenschirmständer reingeschraubt
habe. Wahrscheinlich Teil der Masche.
Das habe ich mir auch gedacht. Das ist wahrscheinlich Teil der Masche. Und jetzt habe ich hier so mega beschissenen Scheißsonnenschirm.
In der Mathematikwelt gibt es ja eine sehr, sehr beliebte Marke an Kreide, das so ähnlich ist, nur umgedreht. Da ist es halt nicht so, dass die halt minderwertig ist, sondern so hochwertig, dass die in der gesamten Mathematikwelt, also vor allem Amerika, da alle diese Kreide horten und die Kreide mega geil finden. Und die gibt's aber nur an einem bestimmten Ort in Japan. Und dann wird die halt so importiert. Und dann hat die Firma was ähnlich Geniales gemacht wie der Sonnenschirmhersteller.
Ja.
Und zwar eine ähnlich geniale Masche, nur keine Fake-Bewertung, sondern die haben gesagt, oh Leute, wir machen dicht. Und dann sind natürlich alle Mathematikprofessoren, so die schlauesten Menschen überhaupt, haben sich so mega sofort drauf reingefallen, oh mein Gott, wir müssen das sofort horten, und haben da wirklich Lagerhallen voll von gekauft, weil diese Kreide so gut ist. Die Kreide ist, weil Mathematikprofessoren müssen ja viel einfach schreiben und wegwischen und schreiben und wegwischen, und diese Kreide ist von der Form und von der Art, so dass man sehr gut damit schreiben kann, sehr flüssig und es sehr gut wieder wegbekommt.
Aber das ist doch das gleiche Prinzip, was so Teppichläden häufig machen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Teppichladen gesehen, in dem nicht heute letzter Tag Räumungsverkauf mit so einer Neonschrift an das Schaufenster geschrieben
war. Ja, oder so Bands, die dann so letzte Tour. Ja, klar.
Ja, alles klar.
Nur im Kino. Ja, alles klar. Und da war es halt.
Das habe ich aber früher als Kind wirklich geglaubt. Nur im Kino. Und wenn ich nicht ins Kino durfte, habe ich Rotz und Wasser geheult und meinen Eltern erklärt, dass der niemals irgendwo anders zu sehen sein wird.
Das finde ich immer noch so krass, dass das Filme immer noch machen. Nur im Kino. Wen willst du verarschen? Ganz im Ernst. Aber bei dem Kreideding war es halt ähnlich dumm. Einfach so, ja, wir machen zu. Und dann sind alle, die haben alle das gehortet. Und da gab es so eine Interviewreihe, die ich gesehen habe, deswegen bin ich drauf gestoßen, wo die halt die ganzen, diese mega schlauen Professoren, die halt wirklich so schwarze Löcher ausrechnen und dann so in die Kamera erzählen müssen, ja, und jetzt habe ich 30.000 Kilo Kreide in meiner Garage und habe es für sehr viel Geld eingekauft und habe wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre genug Kreide. Und irgendein japanischer Geschäftsmann ist gerade sehr reich.
Das war ja auch so mit den Glühbirnen, ne? Als die EU verordnet hat, dass Birnen irgendwie nur noch so Sparstromlampen sein dürfen und so weiter, haben doch auch wahnsinnig viele, ich glaube, es waren vorwiegend Deutsche, haben diese alten Birnen, die dieses angeblich wärmere Licht, mit diesem wärmeren Lichtstrahlen gekauft.
Ich weiß nur, dass Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, der sehr gerne geraucht hat und sehr gerne Mentholzigaretten geraucht hat, als irgendwie das Gerücht aufkam, dass Mentholzigaretten verboten werden sollen, der auch irgendjemand angewiesen hat, alles leer zu kaufen.
Aber der war doch in der Position, das zu verbieten.
Wahrscheinlich ist ihm das danach auch aufgefallen. Und dann, aber der hat, ich weiß nicht, ob das eine Myth ist oder ob das real ist, aber ich glaube, das stimmt, dass er sich wirklich kistenweise hat Mentholzigaretten heranschaffen lassen und so einen privaten Vorrat an Mentholzigaretten gemacht hat.
Ja. Ich glaube, war auch so, als diese Ohrstäbchen, diese Q-Tips, wobei ich glaube, Q-Tip ist die Marke, als die nicht mehr aus Plastik sein durften, auch wegen EU-Verordnung, haben auch massig Leute alles an
Q-Tips. Ich glaube, das ganze EU-Ding ist einfach nur ein Scam von so Leuten, um Sachen verkaufen zu können.
Ja, wirklich. Ja. Ah, fuck, diese Drecks-Sonnenschild. Er steht ja jetzt da draußen. Also ich habe jetzt, wenn du hier zum Fenster rausguckst, mein alter Sonnenschirm, den ich wirklich liebe, der steht jetzt hier, habe ich jetzt weiter vorne hingestellt. Den kann man so zusammenschieben und da passt toll diese Hülle drüber. Und du siehst, wenn du rausguckst, welcher der scheiß Sonnenschirm ist, weil der steht da, wie kein Sonnenschirm dastehen sollte.
Und er freut sich, dass die Masche funktioniert hat und es geklappt hat. Naja, hättest du an der Stelle noch, bevor es ins letzte Dritte geht.
Das war so eine Aufteilung.
Das ist Staffel 2, Folge 47.
Okay.
Staffel 7, 17, Drittel 3. Hättest du Lust auf eine Rubrik?
Ja.
Ich habe noch eine mitgebracht.
Ich klopfe.
Fragen, die wir bei mehr Millionär da.
Das machen wir nochmal.
Fragen, die bei Wer wird. Ich krieg's nicht hin. Nochmal. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Es ist einfach kein guter Titel. Ich tut mir leid. Titel. Alles klar, bist du ready, Christian?
Yes.
Ich stell dir eine Frage. Und die lautet, welches heute sehr beliebte und weit verbreitete Spiel galt bei seinem Erscheinen als skandalös und wurde als Sex in der Box bezeichnet und kritisiert?
Sex in der Box?
Ja.
Das ist der Folgentitel.
Sex in der Box. Bisschen wirr ausgerückt, nochmal einfach runtergehauen. Spiel heute sehr erfolgreich, damals Schwierigkeiten sich zu etablieren, weil es als irgendwie so irgendwie verrucht und Sex in der Box bezeichnet wurde und kritisiert wurde und deswegen
ja,
nirgendwo unterkam.
Oh, das.
Was kennst du denn für Spiele?
Mensch, ärgere dich nicht.
Ja.
Dann Mikado.
Oh, nicht schlecht, weil man da vielleicht so rumfingert. Nee.
Dann. Ich weiß es nicht.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Soll ich dir eine Jahreszahl geben vielleicht, wann es rauskam? Ja. 1966 kam dieses Spiel raus. Was kennst du denn für Spiele, wo man irgendwie vielleicht so ein bisschen was Verruchtes drin sehen könnte?
Ja, das Erste, was mir einfällt, ist Strip-Poker, aber das ist ja Quatsch.
Ja, gut.
Aber die Erfinder, sehr erfolgreich.
Haben die Erfinder dann auch irgendwie gesagt, ja gut, okay, komm, wir sehen es auch. Stimmt. Hat ein bisschen, hat was leicht Verruchtes.
Aber heute olympisch. was kenne ich noch für Spiele, die so ein bisschen angesext sind? Scrabble ist Quatsch.
Je nachdem, was für Wörter man legt.
Ja.
Nein, von der Kommission, ihr Spiel ist falsch.
Ihr müsst nicht.
Okay, ich habe Anal für 69 Punkte. Nee, das Spiel können wir nicht. Nein, das liegt an euch, das liegt nicht am Spiel. Man kann jedes Wort legen. Man, und dann, ja, naja.
Risiko ist auch Quatsch. Monopoly ist Quatsch. Nee,
Monopoly ist eher ein Spiel, das ist eher so Familiendrama in der Box.
Hm.
Das ist eher, ja.
Spielt man es zu mehrt oder spielt man es?
Ja. Man spielt zu mehren, ist ein sehr körperliches Spiel. Tatsächlich.
Ah, dann weiß ich's. Twister.
Es ist fucking Twister.
Ja,
es
geil.
Es ist Twister. Twister kam 1966 raus und das hat ein Werbemann erfunden, der eigentlich Werbung für Schuhcreme machen sollte. Und dann hat er halt so versucht, die Schuhcreme mit so einem Plakat experimentiert, wo man halt die Abdrücke von der Creme irgendwie sieht und hat dann gesehen, Moment mal, so viele Fußabdrücke, so viele Farben, irgendwie inspiriert mich das und daraus wurde dann das Spiel Twister. Was erst übrigens Brezel heißen sollte. Der wollte erst, dass es Brezel heißt und dann hat die Spielfirma gesagt, wir haben eine bessere Idee. Twister. Und es kam wirklich nicht, es hatte mega Schwierigkeiten, sich zu etablieren. Es kam nicht in den Sears-Katalog, was so das amerikanische Äquivalent zum Otto-Katalog ist, weil die gesagt haben, so wie man sich da verdreht und dann ineinander greift, das ist Sex in der Box, das ist zu verrucht für uns.
Weil, bei den Amis war das, weil die so prüde sind.
Ja, und die hatten dann, also 1966, vor allem auch in der Zeit, und hatten dann den Durchbruch, als Leute wie wir, Christian, Comedy-Autoren das Spiel entdeckt haben und dachten, hey, das wäre was, um 10 Minuten zu killen in der Show. Und dann Johnny Carson, das damals in der Late-Night-Show von ihm gespielt. Ach. Und dann gab es einen Boom. Dann haben das
dann haben die erst behauptet, die machen zu.
Von ja, genau. Dann hat die EU gesagt, Leute, ab morgen gibt's keinen Twister mehr. Nee, und das war der Durchbruch. Dann haben das ganz viele Leute in der Late-Night-Show gesehen, wo es halt irgendwie als Gag-Spiel verwendet wurde. Und danach wurde Twister halt weltbekannt.
Ist Twister... Hast du das mal gespielt?
Nee.
Ich habe es, glaube ich, mal gespielt, aber ich bin auch der unbeweglichste Mensch der Welt. Also ich bin so ein Essensstäbchen beim Sushi. So beweglich bin
du
ich.
Du kriegst das Spiel nicht aus der Verpackung.
Das ist schon genau, da scheitere ich schon. Ja. Das war...
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Unser ganzes Haus spielt, glaube ich, also das Wohnhaus, in dem ich hier wohne, spielt auch ein Gesellschaftsspiel.
Ja, also das ist eher eine Fernsehshow. Was ist alles kaputt? Oh, rausfinden. Ist der Kamin echt oder nicht? Nope, du hast fast deine Wohnung abgefackelt.
Er ist aufgemalt.
Und diese Dusche haben wir präpariert und das Duschding ist kaputt.
Meinst du, ich werde gefilmt?
Ich glaube, du wirst gefilmt die ganze Zeit. Das ist auch hier, also du wohnst halt in einem Zirkus und das ist so wie so, es gibt das Haus mit den ganz vielen weirden Spiegeln. Mhm. Es gibt das Haus, wo die Sachen alle schräg sind und es gibt das Haus, wo einfach alles
Rummel,
irgendwie.
Meinst du, kannst du
genau.
Einfach außer jetzt kommt so ein Tiger und springt mich so ein Tiger an.
Ja, ich finde das in der Dusche aber auch, wo du das mit dem, dass das Duschding abgebrochen ist. Ich finde das in fremden Duschen immer so krass, dass man da erst merkt, wie sehr man an seine eigene gewöhnt ist.
Ja.
Es ist immer, wenn ich da bin, fühle ich mich wie, als wenn ich in so einem weirden Cockpit bin von einem Flugzeug oder so und plötzlich nicht mehr weiß, wie man duscht. Das Wasser ist ganz kalt, das Wasser ist ganz heiß und es passt nicht mehr und wo drehe ich und wo ziehe ich.
Habt ihr einen Duschvorhang? Klebt er sehr an dir, der Duschvorhang?
Es geht, wir haben so Clips, um das an die Wand zu klippen. Und der Vorhang ist nicht so super lang, der ist genau perfekt von der Länge her. Und deswegen geht's, er klebt gar nicht so arg.
Also wir haben keinen Duschvorhang, aber ich kann mich erinnern, dass immer, wenn ich geduscht habe, der hat sich an mich geschmissen.
Wirklich, also das schreit nach einem Gerichtsverfahren eigentlich, ja. Wie sich diese Vorhänge da... Ich will das nicht, Vorhang.
Ja, aber unser Haus spielt, glaube ich, gerade ein anderes Gesellschaftsspiel, außer was ist alles kaputt. Und zwar es gibt einen Moment, jeden zweiten Montag im Monat, wenn das ganze Haus runter in den Innenhof rennt. Und zwar ist es immer kurz nachdem die Papiertonne geleert wurde. Bei uns wird nur alle zwei Wochen die Papiertonne geleert. Und das heißt, wenn du den Moment verpasst, kurz nachdem die geleert wurde,
ist schon wieder voll.
Kannst du wieder nichts wegwerfen. Und es ist wirklich Montag immer so gegen 14 Uhr, wartet das ganze Haus am Fenster, guckt in den Innenhof, wann die Papiertonne abgeholt wird und geleert wird. Und dann rennen alle gleichzeitig runter. Ist es bei euch auch so?
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Wir verbrauchen als Gesellschaft ja sehr viel Müll. Und da müsste man eigentlich meinen, so, wir müssen es ja mittlerweile drauf haben. Wir wissen, es wird sehr viel Müll verbraucht, das irgendwie dann auch.
Weil Müll wird nicht verbraucht.
Es werden Sachen verbraucht und wir erzeugen sehr viel Müll. Dass man das irgendwie hinkriegt, dass dann da auch statt 3 Tonnen halt 10 Tonnen stehen. Aber es ist bei uns im Haus auch nicht so. Dass es wirklich so ist, dass man immer sehr genau gucken muss, oh nee, jetzt lieber nochmal das Papier mit hochnehmen, weil die Tonne ist voll.
Habt ihr Leute bei euch im Haus, die Kartons nicht zerreißen?
Hatten wir und dann sah es mega schlimm aus und haben sich alle in die Augen geguckt und gesagt, ja, das hat keine Zukunft. Und jetzt halten sich tatsächlich alle dran.
Bei uns nicht. Also bei uns hängt unten sogar ein Zettel, auf dem drauf steht so, liebe Bewohner, bitte zerreißen Sie Ihre Kartons, bevor Sie sie in die blaue Tonne werfen. Und die Leute halten sich trotzdem nicht dran. Und dann werde ich so deutsch. Ich habe mich letzte Woche dabei ertappt, wie so, da war so ein großer Karton unzerrissen drin, dass ich den rausgezogen habe und geguckt habe, wem der gehört. Ich geguckt, welcher von unseren Nachbarn das nicht macht.
Und es war deine sehr lebendige Verlobte. Plot-Twist. Du musst da einfach so einen Zettel hinhängen. Laut EU-Verordnung wird ab nächster Woche das Zerreißen von Kartons verboten. Und da machen das sofort alle. Ne? Da machen sofort alle.
Ja, da flippe ich aus. Wenn die
Wie schneidest du ab in dem Spiel? Also bist du immer, stellst du dir einen Wecker und verschläfst dann, weil der Wecker dann weg war? Oder bist du gut darin, dann das abzugreifen?
Wie schätzt du mich ein?
Ich glaube, du bist sehr gut da drin.
Ich bin der Erste.
Ich glaube, du bist der Erste. Und ich glaube, du bist sogar jemand, der dann so dreckig spielt und in der Nacht vorher irgendwie noch Sachen vor die Tür von den anderen stellt, dass die, wenn beim Rausrennen, dann so stolpern oder
Bären
so.
Bären fallen.
Ja, und du biederst dich auch bei dem Müllmann an. Dass er so, weißt du, dass er so Insider-Tipps gibt, wann er kommt. Heute sind wir um
Georg
10 Minuten früher
und ich
da.
Sind...
Ja, genau.
Best Buddies.
Und dann schiebst du ihm so ein bisschen Müll zu, weil du denkst, dass er das irgendwie sammelt, weil das, keine Ahnung, weil du denkst, das wäre, kannst du ihn damit bestechen.
Nee, ich bin tatsächlich immer einer der Ersten unten und zerreiß dann sehr laut und in der Hoffnung, dass alle mir zugucken, zerreiß ich dann die Kartons, damit sie alle ein Beispiel nehmen. Das ist bei voll vielen Sachen, wenn ich zum Beispiel den Geschirrspüler ausräume hier, dann mache ich das auch sehr laut.
Damit alle hören,
damit Belly das mitkriegt, dass ich gerade den Geschirrspüler ausräume.
Sehr passiv-aggressiv. Ja. Sehr, sehr passiv-aggressiv. Man kann es auch aber noch eine Stufe höher treiben und dann so ein bisschen cleverer anfangen, das unbewusst zu machen, dass wenn du zum Beispiel eine Melodie pfeifst, immer wenn du die Spülmaschine ausräumst, dass es dann irgendwann schon reicht, diese Melodie zu pfeifen, dass die Assoziation entsteht, wir müssen die Spülmaschine ausräumen.
So Pavlovsche Hund-mäßig.
Genau so eigentlich, dass man so, das ist, glaube ich, das ist so, da kommt man schon in den Bereich von Pickup-Artists. Oh, dieses unfassbar uncoole Manipulieren von Menschen.
Ja. Hast du mal Pickup-Artists-Videos geguckt?
Ja, ich habe das geliebt, aber halt aus so einer, was sind das für Trottel? Ich habe auch das Buch gelesen von diesem einen, der halt dann so ein Journalist, der dann so aus Versehen in die Welt gestiegen ist und dann zum zweitbesten Pickup-Artist überhaupt wurde. Was auch komisch ist, dass er, also der zweitbeste wurde, aber egal.
Der andere hat ihn.
Ja, genau, er dachte, er wäre der Beste, ist dann aufgewacht und gemerkt, ah, fuck. Fuck, ich bin im Bett von dem anderen.
Das weiß ich gar nicht, ob du das schon mal erzählt
hast. Doch, ganz sicher. Das fand ich so lustig, dass da die Recherche zu weit gegangen ist einfach. Aber ich hatte so eine Phase, wo mich das sehr interessiert hat, diese Welt an sich, aus einem, also nicht aus einem Eifer heraus, dass ich da auch irgendwie Teil sein will, sondern aus so einem fast schon wissenschaftlichen.
Du, mir musst, für mich musst du dich nicht rechtfertigen, meine ehemalige Chefin denkt heute noch, ich hätte eine Penispumpe bestellt.
Wollen wir dann so langsam zum Ende kommen?
Ja, können wir machen.
Ich würde dann mal die Formalitäten raushauen.
Hau raus.
Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Facebook, Instagram, Twitter, Teletext, was auch immer. Und folgt dem Podcast und bewertet ihn positiv. Schreibt ein paar nette Kommentare und lasst uns so viele Sterne wie gehen da. Haut einfach mal, gibt es ein Sonnenschirm-Emoji?
Ich glaube, es gibt ein Sonnenschirm-Emoji.
Haut das Sonnenschirm-Emoji rein, um nochmal Salz in die Wunde von Christian zu streuen.
Ich gucke die ganze Zeit aus dem Fenster und bin wütend. Wirklich.
Luxusprobleme.
Ja.
Ja, macht das, folgt uns, hört uns weiter und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, dass der Bachelor mir wieder folgt.
Ah, das hatten wir letzte Woche angesprochen, dass du da es ein bisschen verkackt hast eigentlich.
Ja, der Bachelor hatte mir auf Instagram gefolgt.
Und dann
entfolgt. Und dann haben wir letzte Woche drüber geredet und dann bin ich Donnerstagmorgen aufgestanden, guck auf mein Handy. Wer folgt mir?
Der Bachelor.
Der sexy Bachelor.
Der richtige Bachelor, ja.
Ja, Nico. Okay. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und verstehen uns, ist ein guter Typ.
Okay. Ist einfach ein guter Typ. Ist ein Highlight.
Das ist wirklich mein Highlight der Woche.
Bei dem Twitter-Account von KFC ist es übrigens so, dass sie 12 Menschen nur folgen.
Okay.
Und die werben ja immer damit, dass diese Marinade, die die haben, irgendwie sind besteht aus 6 Spices, 6 Gewürzen und 6 Herbs. Also Herbs ist auch gewürzt, ich weiß nicht, was es heißt, egal. Und diese 12 Menschen, die folgen, das sind die Spice Girls und 6 Menschen, die Herb heißen.
Ach, geil.
Und der Typ, der es rausgefunden hat, der es gepostet hat, hat dann von denen Ölgemälde geschickt bekommen.
Ein
sehr hochwertiges Ölgemälde, wo Colonel Sanders deren Maskottchen ist und der Typ halt auf seinem Rücken drauf und auf dem reitet. Also, da hat jemand das PR-Game aber mal sowas von durchgespielt.
Oh, Mann.
Nicht schlecht.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen,
das war's für diese Woche.
Danke fürs Hören und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.